Ja, übrigens, die Blumen sind noch der Überrest von gestern. Wir haben gestern 72 mehrheitlich junge Leute da im Saal gehabt, die sich Gedanken gemacht haben über Beziehung und Ehe, also aus der gesamten Deutschschweiz. Das war ein Anlass, wo Darin und ich mit Janis durchgeführt haben, von der FG Schweiz aus. Ist also, vielleicht merkt ihr, es knistert noch ein bisschen von gestern. Einfach, dass es, wenn ihr nicht wisst, woher es ist von dem, also von gestern. Ja, ihr Lieben, wir Menschen, wir ticken ja ganz unterschiedlich. Das ist irgendwo logisch. Einige sind eher so freiheitsliebende Typen und ein bisschen allergisch auf Einschränkungen, die für sie keinen Sinn machen. Andere haben damit weniger Mühe und vielleicht sehen sie es sogar als Leitlinien, die gar nicht schlecht sind. In welche Richtung neigst du wohl eher diesbezüglich? Je nachdem kann es sein, dass anderes in der Bibel dich mehr anspricht als es die 10 Gebote. Ich glaube, die 10 Gebote werden oft auch missverstanden, dass man sie versteht als Verbotsliste und so. Einige sehen das auch als Spaßbremse oder vielleicht so als steinen befüllter Rucksack, der mein Leben ein bisschen schwerer macht. Aber wer so denkt, der muss dringend über die Bücher. Es ist nämlich das Gegenteil der Fall. Man könnte wirklich sagen, die 10 Gebote sind die 10 besten. In diesen Geboten leitet uns Jesus den Weg zur eigentlichen Freiheit, zur eigentlichen Liebe. Im Rahmen dieser 2x5-teiligen Predigtserie werden wir uns da auf den Weg machen und das genauer erkunden und tiefer gehen. Der zweite Teil beginnt dann nach den Sommerferien. Aber jetzt können wir das mal ein bisschen anschauen und verdauen, diesen ersten Teil. Wir starten am Anfang. Gott gab der Menschheit den Dekalog, eben die 10 Gebote, um ca. 1400 vor Christus. Er gab sie erst dem Volk Israel, durch das Volk Israel, dann auch der ganzen Menschheit. Und das passierte 2 Monate etwa, nachdem Israel ausgezogen ist aus der Sklaverei in Ägypten. Nach dieser 430-jährigen Zeit. Und das war dann am Berg Sinai. Und die Bibel, die redet eben gar nicht von Geboten, noch spannend finde ich, sondern von Worten, die 10 Worte. Und Dekalog heißt, oder Dekade, kennen wir 10. Und Logos, Worte. Also 10 Worte, die gab, übrigens, es gab noch ganz viele weitere Gebote, aber das sind so die Hauptstoßgebote. Und zuerst hat Gott diese 10 Gebote seinem Volk mündlich mitgeteilt. Das müsst ihr mal nachlesen. Ich kann nicht sagen, Hollywood ist nichts dagegen. Das war voll die Action am Berg Sinai. Also ziemlich, das gab Donner und es gab Feuer und Rauch und die Stimme, die bebte. Und die Leute wollten eigentlich, bitte hör auf zu sprechen mit uns, Gott, wir vergehen. Er hat sie ihnen zuerst mündlich gegeben und dann hat er sie ihnen noch auf 2 Steintafeln eingraviert und gab sie dann dem Mose. Die 10 Gebote stehen im, das kann man sich gut merken, 2. Mose 20. 2,20. Also ich bin nicht so der Hirsch, manchmal mit so Dinge merken, aber das kann man merken, 2,20. Also wenn du mal die 10 Gebote suchst in der Bibel, Thomas hat gesagt, 2,20. 2. Mose 20, das kann man sich merken. Und es gibt übrigens keine Aufzählungszeichen im 2. Mose 20. Erstes Gebot, zweites Gebot, drittes Gebot gibt es nicht. Darum gibt es auch leichte Abweichungen, was zu welchem Gebot gezählt wird. Aber inhaltlich kommt alles vor, einfach nicht unbedingt unter der gleichen Nummer. Ist aber auch nicht so tragisch. Die 10 Gebote beginnen aber gar nicht mit einem Gebot, und das ist ganz wichtig, sondern einer Einleitung. Und zwar heißt es hier bei der Einleitung, ich bin der Herr. Hier steht Jahwe im Grundtext. Das heißt eigentlich, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das steht am Anfang. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also am Anfang steht der Rettergott, die Rettung, die Freiheit. Und dann geht's los. Und ich möchte mit euch mal durchgehen. Ihr könnt mir ein bisschen mithelfen. Ich werde euch da mal ein bisschen aktivieren versuchen. Ihr könnt einfach reinrufen, dann, wenn es passt. Das Erste, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Genau. Du sollst dir kein, was anfertigen? Götzenbild, genau. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, genau. Dann denk an den, an was? Sabbat, genau, denk an den Sabbat und heilige ihn. Dann ehre deinen Vater und Mutter, genau. Dann wirst du lange leben in dem Land, das der Herr dein Gott dir geben wird. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Du sollst nicht töten, genau. Dann du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Ja, wunderbar. Dann du sollst keine falsche. Oh, jetzt habe ich schon gezeigt. Okay, ist egal. Es kommt auch auf die Übersetzung davon. Aber es heißt ja da, keine falsche Aussage über deinen Mitmenschen machen. Und das Letzte, du sollst den Besitz deines Nächsten, genau, nicht begehren, sehr gut. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. So, das ist so die Übersicht. Und wenn wir das ansehen, können wir sagen, die Gebote 1 bis 4 regeln die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und die Gebote 5 bis 10 regeln die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Also er schafft Ordnung zwischen Mensch und Mensch. Die 10 Gebote stehen im Alten Testament. Sind die überhaupt noch für uns relevant? Also sind die noch gültig für uns? Ja, also mindestens 9, ganz sicher. Und zwar darum, weil 9 von den 10 Geboten im Neuen Testament wiederholt werden. Ein Gebot wird nicht wiederholt im Neuen Testament. Weiß jemand welches? Richtig. Das Sabbatgebot wird nicht wiederholt. Es wird sogar relativiert. Aber es ist trotzdem relevant in dem Sinn, dass wir ganz viel lernen können davon. Also es wird eine Predigt natürlich auch über das Sabbatgebot geben, aber nicht im gleichen Sinne wie die anderen, dass du eine Sünde begehst, wenn du jetzt, weiß auch, nein, das nehme ich jetzt nicht vorweg, das schauen wir am Sabbatgebot an. Auf jeden Fall, wir merken, die 9 sind ganz klar wiederholt und das eine, das ist nicht wiederholt, hat aber wie gesagt ganz viel Inhalt, das auch für uns noch relevant ist. Nun haben wir diese Gebote gehört und du denkst vielleicht, eben, ich habe es ja gesagt, einengend, mühsam. Aber jemand hat mal gesagt, stell dir mal vor, du würdest eine Tageszeitung nehmen und alles Negative rausschneiden, das nicht passiert wäre, wenn die Menschen die 10 Gebote gehalten hätten. Wie würde deine Zeitung aussehen? Wahrscheinlich noch einen Rand, oder? Und nichts mehr drin oder fast nichts mehr. Also wenn wir alle die 10 Gebote halten würden, dann, das wäre mega schön, das Zusammenleben. Das wäre richtig, richtig schön. Und es sind ja nur 10 Gebote. Ein Journalist hat mal so eine Rechnung gemacht und die publiziert. Er hat gesagt, die 10 Gebote zählen 110 Worte. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung zählt 1300 Worte. Und die Verordnung der EU zum Import von Karamellerzeugnissen zählt 26.911 Worte. Ihr Lieben, ich muss gerade sagen, ich bin nicht sicher, ob es diese Verordnung wirklich gibt. Ich habe im Internet unterschiedliche Angaben gefunden, aber es kommt gar nicht so drauf an. Ihr merkt, was ich damit sagen will. Wie froh können wir sein, dass Gottes Sicht wie klar ist, einfach mit wenigen klaren Worten sagt er, was aus seiner Sicht wichtig ist. Er erlässt keine unnötigen Gesetze. Bei den menschlichen Gesetzen sieht das manchmal anders aus. Und zwar gibt es ein paar schräge Gesetze. Habt ihr gewusst, in England gibt es das Gesetz, das besagt, es ist verboten, im britischen House of Parliament zu sterben. Einfach, dass du das weißt, dort darfst du nicht sterben. Weil das ist offiziell ein Palast und wenn man dort stirbt, hat man ein Staatsbegräbnis zugute und das ist teuer. Darum darfst du da nicht sterben. Einfach, dass du, okay. Dann gibt es scheinbar in Frankreich ein Gesetz, das besagt, dass man sein Schwein nicht Napoleon nennen dürfe. Okay. In Milwaukee, USA, ist es scheinbar untersagt, sein Auto länger als 2 Stunden zu parkieren, außer es ist an der Stoßstange ein Pferd angebunden. Dann darf es länger sein. Und in Victoria, Australia, ist es scheinbar nur staatlich lizenzierten Elektrikern erlaubt, eine Glühbirne zu wechseln. Man schmunzelt, bis man selber betroffen ist davon. Ja, aber hinter Gottes Geboten stehen Werte, die uns zusammenleben und unsere Beziehungen einfach freier machen. Durch seine Worte bringt Gott auch eine Ordnung hinein in ein Chaos. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir pingelige Ordnungsfreaks werden müssen. Und doch hat Ordnung Vorteile. Zwei Herren, die es auch so gesehen haben, sind Johann Wolfgang von Goethe und Napoleon Bonaparte. Und zwar hat der Goethe gesagt: Gebrauch der Zeit, sie geht so schnell von hinnen, doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Oder Napoleon hat gesagt: Ordnung marschiert mit gewichtigen, gemessenen Schritten. Unordnung ist immer in Eile. Mit anderen Worten, Ordnung schafft Zeit, hilft Ruhe zu bewahren und auch ein gewisses Selbstvertrauen. Und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass die Bibel in 1. Korintherbrief 14, Vers 33 sagt: Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und wenn wir das so auf uns wirken lassen, also man würde vielleicht erwarten, beim zweiten Teil ist ein Gott der Ordnung, aber steht hier Frieden. Also das Gegenteil von Unordnung ist Frieden. Und Ordnung und Frieden ist irgendwie gekoppelt. Das finde ich spannend. Die 10 Besten helfen uns also, innerlich wie auch äußerlich in Frieden zu leben. Frieden, Freiheit, das klingt gut, finde ich, in unseren Ohren. Das zeigt ja auch, Gott ist nicht, er will uns mit seinen Geboten nicht unterdrücken, er will uns nicht im Griff haben oder so oder leiden lassen. Im Gegenteil, wir sind ihm so wichtig, dass er uns mit diesen Geboten Hilfen gibt, um das bestmögliche Leben zu leben. Und er weiß, wie das Leben funktioniert, er kennt unsere Seele, er weiß, was die Seele wie auch belasten kann, und darum sind diese Sätze, diese 10 Worte da. Und er beginnt, ich möchte das nochmals lesen, weil das ganz wichtig ist, er beginnt mit: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und das finde ich jetzt schön. Gott stellt sich mit Namen vor. Das ist persönlich. Er will mit uns per Du sein. Ich bin Jahwe. Wer bist du? Also er weiß es natürlich. Aber das ist etwas ganz Intimes auch, etwas Wunderbares. Und er sagt: Ich bin dein Gott. Nicht irgendein Gott, von dem man gehört hat: Hey, ich bin dein Gott. Er will uns neu kommen, weil er uns lieb hat, weil er uns gemacht hat. Wir sind sein Werk. Er hat sich uns ausgedacht in Liebe und hat uns geformt und gemacht und hat Freude daran, dass wir sind. Und wir müssen ihn jetzt entdecken, und er sagt: Hey, ich bin dein Gott, ich bin Jahwe. So schön, ich finde das einfach wunderbar. Es ist ein Zeichen von Vertrauen. Und dann zeigt er ganz am Anfang einfach eine gewaltige Eigenschaft, die er als Gott hat, nämlich er ist ein Rettergott. Das ist ganz am Anfang von dieser Vorstellung: Ich bin ein Rettergott. Ich kann dir helfen in jeder Lage. Und er ist spezialisiert auf Rettung aller Art. Und das Volk Israel hat da genau das erfahren, das haben wir schon erwähnt, nach dieser 430-jährigen Sklaverei in Ägypten. Und die wussten ja gar nicht, wie man in Freiheit lebt. Das haben die ja nie erfahren, die dann ausgezogen sind. Und würden sie diese Freiheit missbräuchlich leben, könnten sie sich selber gefährden, ihre Existenz. Und darum gab Gott ihnen die 10 Gebote. Also Freiheit braucht Leitplanken. Und das ist etwas so, wie wenn du auf einer kurvigen Bergstraße fährst, wo es dann ziemlich weit runter geht. Also solche Leitplanken, die findest du nicht mühsam, sondern nehme an, du bist ziemlich froh, dass sie da sind, weil die schützen dich, dass du nicht runterfällst. Und nun versprach Gott seinem Volk: Ich führe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dort, das schenke ich euch. Und dort kannst du dann in dieser Freiheit leben. Gott ist also ein Rettergott. Und wovor könnte Gott denn uns retten? Jemand hat mal gesagt: Auch wir haben unser Ägypten. So Anteile in unserem Leben, wo wir unfrei sind, wo wir versklavt ist ein bisschen ein krasses Wort, aber letztlich ist Unfreiheit und Versklaven ja irgendwo schon ziemlich neu. Und wir können uns mal fragen, welche Grundannahmen prägen uns, die uns unfrei machen? Weil ich glaube, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, auch jeder Mensch hat irgendwelche Strategien, eben auch ungute, mit denen wir Erfolg anstreben oder auch Schwierigkeiten, Probleme bewältigen möchten. Wenn wir uns in die Enge getrieben fühlen, dann denken wir eben an diese Strategien, an diese Grundannahmen. Und solche Grundannahmen könnten lauten, ich zähle mal diese paar auf, es gibt noch eine ganz andere. Es könnte heißen, ich muss die Kontrolle haben. Es könnte eine Grundannahme sein, ich muss, das ist einfach in mir drin. Oder wenn ich nicht leiste, bin ich niemand, weil ich werde dann nicht beachtet. Oder es könnte eine Grundannahme geben, ich muss zu allen nett sein und dann werde ich geliebt. Oder es gibt auch die Grundannahme, ich muss überall dabei sein, sonst verpasse ich etwas. Es gibt auch das Wort FOMO, Fear of Missing Out. Das ist ein Problem heute, wirklich. Hey, es gibt so viele Sachen, die du dabei sein könntest. Ich meine, das ist jetzt nicht böse gemeint, dass man das hat. Aber boah, das ist blöd. Also, ich meine, wenn man diese Grundannahme hat, das zerreißt einem ja. Und diese Influencer, die man überall da irgendwie sieht, wie die Pilze zum Boden rausschießen, die machen es auch nicht einfacher, weil die zeigen das dann vor. Oder eben auch die Grundannahme, ich muss in einer bestimmten Selbstperformance unterwegs sein. Ich muss modern sein, ich muss hip sein, in und stylisch und begehrenswert und ich muss immer die tollsten Kleider haben, weil es ist ja normal, dass man dazugehört und ich muss reisen und ich muss erotische Abenteuer haben, weil das macht mich doch interessant und das ist irgendwie wie eine erstrebenswerte Selbstverwirklichung, die einem wie knechtet. Und das ist dann scheinbar der Weg zum Glück. Und das ist aber letztlich wie eine Selbstausbeutung. Ich lasse mich knechten, um einem gängigen Ideal zu entsprechen. Und alle diese Grundannahmen und viele weitere auch, die schaden. Die schaden uns, die schaden anderen Menschen, weil wir geben eine Vorlage, wir lasten dann, wenn ich so cool bin und dann denkt der andere, oh, ich muss auch, aber ich schaff's nicht, oh, dann schade ich dem. Oder aber sie schaden auch der Beziehung zu Jesus Christus. Sie führen uns in die Unfreiheit und sie binden. Welche Grundannahme könnte dein Leben beschweren? Was könnte es bei dir sein? Was prägt dein Denken? Wo bin ich so, was strebe ich an? Auch so ein Blick auf das Leben, Idealen. Oft findet man seine Grundannahmen erst dann, wenn man leidet, indem man Leiden reflektiert. Wenn man genauer hinschaut, wenn es gut läuft, ist es noch schwieriger. Es ist auch sonst nicht so einfach. Aber dass man sich dann wie fragt, hey, warum leide ich, unter was leide ich, was macht mir Mühe, wo und bei was kriege ich die Krise? Wo fühle ich mich angegriffen, verletzt, überfordert? Was ist der Satz, der dann mein Denken prägt in dem drin? Gibt es einen Satz, der mich dann prägt vielleicht? Und ich glaube wirklich, es lohnt sich, dass man da mal so ein bisschen Zeit investiert. Eventuell gerade dann oder in einer Zeit, wo man gerade ein bisschen Schweres gerade drin ist oder so gerade kurz hinter sich hat. Und wenn man dann diese Grundannahmen vielleicht entlarven konnte, dann sollte man dem Gottes Wahrheit entgegenstellen. Zum Beispiel, nein, ich muss nicht die Kontrolle haben, Gott hat die Kontrolle, ich vertraue ihm. Und wisst ihr, diese Grundannahme, die muss ich dann noch gar nicht unbedingt intus haben. Vielleicht glaube ich es noch nicht mal so richtig, aber ich sage es mir, ich proklamiere das und beginne daran zu glauben. Vielleicht im Sinne von, hilf mir Jesus, hilf meinem Unglauben. So im Sinne von, ich will das glauben. Und da kann das auch wachsen. Oder auch dann, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Er sieht und liebt mich unabhängig von meiner Leistung. Ich kann nichts tun, damit er mich mehr liebt, als er es schon tut. Du kannst alles machen, was du willst. Er liebt dich nicht mehr als jetzt schon. Das ist mega schön. Und Hans-Peter Reuer hat das auch so schön ausgedrückt. Die meisten Menschen leben so, damit sie geliebt werden. Aber als Christ darf ich leben, weil ich geliebt bin. Und so ist eigentlich die nächste Grundannahme, ja, es ist, also Gottes Wahrheit, ja, es ist gut, wenn ich nett bin, aber nicht damit andere mich lieben, sondern weil Gott meine Liebesquelle ist. Oder auch dann das nächste, ich muss dort sein, wo Gott mich haben will, dann verpasse ich nichts. Es kann auch eine Hilfe sein, dass man dann sich nicht so umtreiben lässt, mit Gott unterwegs zu sein, zu fragen, wo willst du mich haben, heute Abend, das Wochenende. Und noch das Letzte, nicht ich muss im Mittelpunkt stehen, sondern Jesus. Wenn ich ihn ehre, gibt er mir alles, was ich für ein erfülltes Leben brauche. Unser persönliches Ägypten ist gar nicht so leicht zu entdecken, weil es für uns ja eine Wahrheit ist in uns drin. Es ist so real, es ist wie ein Teil der Wahrheit. Das hat auch Rabbi Menachem Mendel im 19. Jahrhundert schon gesagt. Er hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, es ist einfacher, die Juden aus Ägypten zu holen, als Ägypten aus den Juden. Also es sitzt so tief in uns drin. Und das darf uns auch, wisst ihr, auch in gewisser Weise entlasten. Hey, du bist nicht der Einzige. Ich sehe ja nicht in alle hinein, aber ich glaube, die meisten haben irgendwo dieses Ägypten in sich drin. Und darum musst du nicht das Gefühl haben, du bist besonders schlecht oder du bist besonders, weiß ich was. Hey, das sind alle, ich sage mal wahrscheinlich alle, oder die allermeisten sind hier irgendwie am Struggeln. Und das ist nicht das Entscheidende, sondern was machen wir damit? Was machen wir? Also das Ägypten in uns drin sitzt fest und vielleicht werden wir es in dieser Welt gar nie ganz los. Aber wenn wir uns so diese Dinge immer wieder entlarven, diese falschen Annahmen, und wenn wir dem Gottes Wahrheit entgegenstellen, eben proklamieren, ich halte daran fest, ich ringe darum, dann können wir uns mehr und mehr von gewissen Mustern lösen. Es kann eine Veränderung geben, definitiv. Es kann eine Entwicklung geben. Und so verliert das Ganze immer mehr an Macht und wir wachsen auch in Gottes Freiheit hinein. Also der Gott, der uns die 10 Gebote gegeben hat, ist ein Rettergott. Er will uns immer mehr in eine Freiheit hineinführen und dazu hat er uns diese Gebote unter anderem auch gegeben, weil sie uns schützen vor ungesunden Bindungen. Aber was ist der Hauptzweck der Gebote? Ist das der Hauptzweck? Nein, es ist noch nicht der Hauptzweck. Die Bibel sagt uns noch was anderes. Zuerst sind uns die Gebote sind keine Checkliste, die man abhaken könnte und dann vor Gott stehen und sagen, hey, ich bin gerecht. Ich habe die alle gehalten. Das Gesetz ist uns nicht gegeben, dass wir, wenn wir das halten, vor Gott gerecht dastehen können. Und warum nicht? Weil wir es nicht können. Weil wir schaffen es nicht. Ich finde es aber auch nicht gut, wenn wir als Christen hinstehen, ja, nein, ich schaffe es, ich 100 Mal pro Tag jedes einzelne Gebot. Ja, hoffentlich nicht, also hast du ein großes Problem. Da musst du ganz stark auch daran arbeiten. Weil das sind manchmal neigen wir dazu. Wir müssen realistisch sein. Also auch wenn wir nicht alle halten, ich hoffe nicht, dass wir jedes Gebot 100 Mal übertreten, jeden Tag. Also der Heilige Geist hat ja schon an uns gewirkt und er ist auch weiter dran. Aber wir müssen sagen, wir können es nicht vollständig halten, auch nicht der heiligste Mensch der Welt kann es halten. Die Gebote sind also in dem Sinn wie ein Scanner. Der Scanner durchleuchtet uns so in alle Bereiche des Lebens und zeigt uns unsere Sünden auf. Und das ist der Hauptzweck der Gebote. Sie zeigen unsere Sünden auf. Römer 3,20 sagt das. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünden erkennt. Also wenn ich die 10 Gebote lese, dann kann ich noch so liebevoll sein und geduldig und freundlich und treu. Mein Urteil über mich muss trotzdem lauten, ich entspreche nicht dem vollkommenen Maßstab Gottes. Ich bin vor Gott schuldig. Ich kann vor Gott nicht meine großen christlichen Taten rühmen und sagen, hey, gut, dass du mich hast, gell? Ja, wenn alle so wären. Nein, ich habe letztlich nichts zu bieten. Ich bin erledigt eigentlich. Die Gebote würden mir nur helfen, wenn ich sie alle und immer halten könnte, ohne eine einzige Ausnahme. Dann würden die Gebote mich genau gerecht machen, aber das geht nicht. Also die Gebote, und das ist wirklich eine harte Wahrheit, die Gebote erlauben keine Schwachheit, begnügen sich nicht mit einem unvollkommenen, wenn auch mit einem aufrichtigen Gehorsam. Es gibt dort, bei den Geboten gibt es keine Gnade vor Recht, sonst wären die Gebote nicht mehr heilig und gerecht und gut. Das ist die harte biblische Wahrheit. Und doch, es ist eigentlich lieber eine harte Wahrheit als eine süße Lüge. Also, die Gebote, sie verurteilen uns, kann man sagen, und sie zeigen uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir brauchen einen Retter. Oh Halleluja, wir haben gerade gesehen, Gott ist ein Rettergott. Wie praktisch. Das gibt jemand, der uns rettet vor der ewigen Trennung von Gott. Und wisst ihr, diese Wahrheit, die gilt einerseits für die Menschen, die weit weg von Gott leben, die alles tun, was Gott verboten hat. Aber diese Wahrheit gilt auch für die Frommen. Für die Frommen, die sagen, hey, seht mal meine Gerechtigkeit an. Seht mal, was ich alles tue. Ich bin besser als die anderen. Die Selbstgerechtigkeit haben. Die Gebote sagen beiden Gruppen, allen, sie sagen, es reicht nicht. Du brauchst einen Retter. Gebote sind also nicht herzlos und unbarmherzig. Vielmehr zeigen sie uns ein Stück Gottesbild. Auch die Unterschiede, die Diskrepanz zwischen dem vollkommen heiligen Gott und uns unheiligen Menschen. Und solange wir nicht heilig sind, können wir nicht mal in die Nähe von Gott kommen, ohne tot umzufallen. Die 10 Gebote sagen letztlich, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus Christus, den Retter. Denn er war sündlos und er war bereit, deine ganze Schuld, dein Versagen auf sich zu nehmen und ist dafür am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat die Strafe bezahlt, die wir verdient hätten für unsere Unheiligkeit und Gottlosigkeit. Und dabei hat Jesus den schlimmsten Feind von uns Menschen besiegt, den Tod, als er auferstanden ist. Der Tod ist für uns vielleicht noch ein Stachel, der ein bisschen weh macht, aber eigentlich hat er seine Gefährlichkeit verloren, weil wenn wir die Augen aufmachen, dann, was dann passiert, sehen wir nächsten Mittwoch. Auf jeden Fall wird es gut, total gut. Und wenn wir die Sündenvergebung von Jesus annehmen und ihn in unser Leben einladen, dann schenkt er uns genau das, die Vergebung und ein neues, ewiges Leben. Und so kommen wir in eine Liebesbeziehung zu Jesus hinein. Und so wird Jesus ist ein Retter und wir finden diese göttliche Liebe, die unser Leben füllt. Was gibt es Größeres, Vollkommeneres als das? Und so können wir immer unabhängiger werden von Dingen, die uns binden. Und das ist übrigens, haben wir gestern auch bei diesem Impulstag mit den jungen Leuten, wo es um Ehebeziehung ging, also die waren noch nicht verheiratet, die sind noch nicht verheiratet, und auch gesagt, hey, ach, ein Ehepaar, er kann dir das ja gar nicht geben. Also eigentlich kannst du ja sagen, du, ich brauche dich eigentlich nicht. Im guten Sinne, im Sinne, eigentlich nur, weil nur Jesus kann mir diese ewigen Dinge ins Herz hineinlegen, nicht der Ehepartner. Und wenn ich das vom Partner erwarte, ja, dann wird es ziemlich schwierig, weil ich wäre enttäuscht und der Partner wird völlig überfordert. Aber wir sollen abhängiger werden von Gott. Also die 10 Gebote zeigen uns eigentlich, du sollst freier werden von ungesunden Bindungen und abhängiger von Gott. Und Abhängigkeit ist ja irgendwie nicht so das, was wir gut finden heutzutage. Aber es kommt darauf an, von was. Und ich meine, es gibt nur eine einzige Instanz, von der wir abhängig sein sollen, und das ist Gott selber. Nochmal Hans-Peter Reuer, er hat gesagt, Abhängigkeit von einem liebenden, fürsorglichen Gott ist nicht bedrohlich, sondern ermöglicht erst ein Leben in Freiheit. Also Gott führt uns mit diesen 10 Geboten zu einem tiefen Frieden. Er führt uns letztlich auch in eine Liebe und in eine Freiheit in der Person von Jesus Christus. Und was ich jetzt ganz schön finde, wir dürfen jetzt nicht nur entgegennehmen und sagen, ach schön, sondern wir dürfen ihm unsere Liebe zurückschenken. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir Gott unsere Liebe geben können. Und ich finde das ein schöner Gedanke. Ich meine, stellt mal vor, wer Gott ist. Das wäre ja wie, wenn ich, weiß auch nicht, ein kleiner Bub dem Dagobert Duck einen Rappen schenken würde und den Eindruck hätte, er würde sich freuen. Gut, er würde sich zwar freuen, der freut sich immer über alles, was mit Geld zu tun ist, aber wir können Gott unsere Liebe schenken und er freut sich. Wie können wir denn das tun? Können wir das tun, wenn wir einfach so im Gebet sagen, Jesus, ich liebe dich über alles. Also steht zwar nicht in der Bibel, dass man das tun soll, aber natürlich darf man das. Aber ich glaube, die Bibel sagt noch was anderes, was noch relevanter ist. In Johannes 14, Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Also wenn wir Gott unsere Liebe zeigen wollen, dann können wir das tun, indem wir seine Gebote ernst nehmen und indem wir sie versuchen zu halten. Und wenn wir irgendwann Mühe haben, dass wir das nicht einfach hinnehmen, sondern sagen, okay, was könnte ich tun? Was könnte ich für Ressourcen in Anspruch nehmen, dass ich weiterkomme in diesem Punkt? Nicht, weil ich muss, weil sonst, sondern weil ich Gott meine Liebe zeigen will. Gottes Gebote führen also uns nicht nur uns zur Liebe, sondern sie sind der Schlüssel, wie wir Gott lieben können, wie wir ihm unsere Liebe zeigen können. Und hier noch eine wichtige letzte Frage: Wo finden wir denn die Kraft, diese Gebote zu halten? Also wo finden wir sie nicht? In uns drin, im Menschen drin haben wir sie nicht. Das hat sogar Paulus festgestellt im Römer 7. Da sagt er, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Also aus sich heraus schafft er es nicht. Der Römer 7 ist ein deprimierendes Kapitel, aber dann zeigt er auf, wie es möglich ist. Ab Römer 8, da wendet dann das Blatt und er sagt, Römer 8, 13, im zweiten Teil, wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Also das Geheimnis, das eigentlich gar keines ist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Galater 5,16 sagt er das auch noch so, zeigt das auch noch hier, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Aus uns heraus können wir das nicht, aber im Heiligen Geist. Und jetzt können wir uns Gedanken machen, ja, oder du kannst dir Gedanken machen, wie kann ich diesen Heiligen Geist in mir noch mehr wirksam werden lassen? Also die Gebote können wir nur durch den Heiligen Geist ausleben, der in uns wohnt, durch die enge Beziehung zu Jesus, weil Jesus und Heiliger Geist sind ja zwei Seiten von einer Medaille, die sind, kann man nicht trennen. In Christus und durch den Heiligen Geist können wir diese wunderbaren Gebote ausleben und den Weg in den Frieden gehen, in die Freiheit und in die Liebe. Immer ein Stücklein mehr und immer ein Stücklein tiefer. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du liebst uns, jeder Einzelne von uns. Und zwar mal ganz unabhängig von dem, was wir gemacht haben oder machen, du liebst uns. Und, aber du hast auch so gute Gedanken, du willst, dass wir, uns entwickeln können, dass wir uns mehr entwickeln in eine Freiheit und in eine Liebe zu dir. Und für das hast du uns die 10 Gebote gegeben. Und ich weiss jetzt nicht, wo wir stehen, Herr, vielleicht haben wir das mit einigen Geboten besonders Mühe, weil sie uns irgendwie stressen. Und bitte hilf, dass wir deine Sicht einnehmen können, dass wir das lernen können, in den kommenden Wochen auch, und können sehen, dass du eigentlich nicht Gedanken hast, die uns zusammendrücken wollen, sondern die uns helfen wollen. Und wir bitten auch, dass du uns die Augen öffnest, wie können wir noch mehr auch in der Kraft des Heiligen Geist unterwegs sein. Und bitte gib uns auch Mut, Sachen anzugehen. Man merkt, das sind jetzt nicht gut, das bindet mich. Dass wir Leute trainieren können, oder Person, Vertrauensperson, die uns auch da helfen kann. Und wir können Erfolg feiern, dass wir wirklich so Zeug überwinden können. Herr, bitte schenke uns geistlichen Erfolg in dem hinein. Du weißt, dass er da ist und vielleicht merkt, ach, da, der Punkt, der ist schon so lang. Wir bitten jetzt ganz besonders für die Person, dass du eingreifst, dass du Mut schenkst und dass du die Stimme vom Teufel runterdrücken und sagen, es bringt eh nichts, dass du die Stimme wegdrückst. Und dass nur noch deine Stimme bleibt, Herr, deine Wahrheit. Wir danken dir, dass du es gut meinst, dass du geduldig bist. Wir loben und preisen dich. Amen.